Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir sprechen heute übers Schreiben und über den Weg, den ein Buch zurücklegt, von der ersten Idee bis hin zur Veröffentlichung. Zuerst aber wollen wir den neuen Roman von Stephen King vorstellen. Im Studio ist Nora Karches. Stephen King ist ein Autor, der mit seinen realistisch geschriebenen Horrorromanen einen wirklich außerordentlichen Erfolg hat. Und das seit Jahrzehnten. Der Durchbruch ist ihm mit seinem Roman Carrie gelungen. Und das war schon im Jahr 1974. Jetzt gibt es ein neues Buch von Stephen King. Christoph Schröder stellt uns den neuen Roman vor. Er heißt »Kein Zurück«.
Schon immer habe er mal einen klassischen Whodunit-Krimi schreiben wollen, sagte Stephen King jüngst in einem Gespräch. Ein Buch also in der Manier der von ihm bewunderten Agatha Christie, in dem der Täter erst mit einem Paukenschlag am Schluss enthüllt wird. Daraus ist auch im neuen Roman nichts geworden. Kein Zurück ist im Kern ein schnörkellos erzählter, streckenweise rasanter Krimi. Der Mann, der zum Mörder wird, offenbart sich jedoch bereits auf der ersten Seite. Doch wer dieser Trick, wie er sich bei einem Treffen der anonymen Alkoholiker nennt, tatsächlich ist und warum er zum Massenmörder wird, wird erst im Verlauf der kommenden rund 500 Seiten enthüllt, bevor es dann zum großen Showdown kommt. Unter anderem aus der Frage nach Motiv und Identität des nicht sonderlich vorsichtig vorgehenden Täters bezieht der Roman seine Spannung. Über sein Vorhaben spricht Trick gleich zu Beginn mit sich selbst.
»Was du da vorhast, ist völlig irre«, sagt er sich, was auch zutrifft. »Wenn du das tust, gibt es kein Zurück mehr«, sagt er sich, was ebenfalls zutrifft. »Sobald du angefangen hast, musst du weitermachen«, sagt er sich, und das trifft erst recht zu. Es ist das Mantra seines Vaters. Man zieht alles bis zum bitteren Ende durch, da darf's kein Zurückschrecken geben. Aber was käme da auf ihn zu? Was bedeutete es für ihn, so etwas zu tun?
Rund 2 Jahre bevor die eigentliche Handlung einsetzt, wurde ein Kreditberater namens Alan Duffrey zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil man bei ihm kinderpornografisches Material gefunden hatte. Nun ist Duffrey im Gefängnis von einem Mithäftling erstochen worden und Duffreys mittlerweile todkranker Konkurrent in der Firma hat gestanden, die Beweise gegen den Kollegen fingiert zu haben. Auftritt Trick in der Rolle des selbsternannten Rächers, der nun wahllos beginnt, unschuldige Menschen zu erschießen. So hat er es zuvor in einem Brief an die Polizei angekündigt, so geschieht es auch. Jedem seiner Opfer drückt er einen Zettel in die Hand, auf dem der Name einer jener Geschworenen steht, die Duffrey für schuldig befunden haben. Nun kommt Holly Gibney ins Spiel, die sich in der fiktiven Kleinstadt Buckeye City als Ermittlerin und Beraterin der Polizei niedergelassen hat. King-Leser kennen Holly bereits seit dem Roman Mr. Mercedes aus dem Jahr 2014. Holly ist eine Frau mit zahlreichen Neurosen und Anzeichen einer autistischen Störung, auch wenn sie im Lauf der Jahre sozial kompatibler geworden ist.
Sie hat gelernt, mutig und tapfer zu sein, weil das notwendig war. Dadurch ist sie auch eine bessere Person geworden. Doch im Herzen wird sie immer eine im Grunde schüchterne Frau sein, die sich oft unzulänglich fühlt und irgendwie keinen Schritt tun kann, der nicht der falsche ist.
Stephen King, das hat er in mehreren Interviews betont, ist vernarrt in diese Figur. Sie sei, so sagt er es, seinerzeit einfach in den Roman Mr. Mercedes hineinspaziert und habe zunächst dieses eine Buch und dann das Herz des Autors gestohlen. Liebe macht allerdings manchmal blind. Kings vorangegangener Roman Holly hat einen Platz in der Top 5 seiner schlechtesten Bücher sicher. Dünn in der Handlung, angefüllt mit hanebüchenden Ideen, ekelhaften Details und entlanggeschrieben an einem grob gerasterten, schwarz-weißen politischen Weltbild. Kein Zurück ist im Vergleich dazu der deutlich bessere Roman. Kings Wut auf Trump und das, was er angerichtet hat, ist auch in diesem Buch deutlich spürbar. Allerdings geht King dieses Mal weniger schablonenhaft vor. Das aufgepeitschte Amerika, die brandbeschleunigende Rolle der sozialen Medien, die aggressive Enthemmtheit, kurz die geballte Macht der extremen Rechten, die den Diskurs an sich gerissen haben, spiegelt King in der Figur einer feministischen Aktivistin, deren Vortragsreise von Protesten und Morddrohungen begleitet wird. Diese Kate McKay wiederum ist in ihrer Rhetorik und Charakterzeichnung bedauerlicherweise selbst auch nur ein Klischee.
In vieler Hinsicht hat Kate ein monströses Ego. Ihre Zunge ist messerscharf. Sie ist in der Lage, einen Kommentator, der es wagt, ihren Ansichten zu widersprechen, kühl zu skalpieren und wenig später wütend auf irgendwelche Möbelstücke einzutreten, weil ihr der BH-Träger gerissen ist.
In Holly Gibney laufen die Handlungsstränge des Romans zusammen. Holly arbeitet sich in die Gedankenwelt des Serienmörders Trick ein, wird aber zeitgleich als Personenschützerin von Kate McKay engagiert. Der wiederum reist ein schizoider, religiöser, eiferer und Abtreibungsgegner mit traumatischer Familiengeschichte hinterher, der auf den richtigen Augenblick für ein Attentat wartet.
»Das ist Gottes Werk und Wille, und Gottes Wille geschehe«, sagt er zu seinem Spiegelbild. Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. Exodus 22, Vers 17.
All das ist wenig realistisch, aber immerhin stringent konstruiert. Stephen King hat kein Zurück, ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten, streng durchgeplottet. Es gibt keine losen Fäden, doch fehlt diesem erstaunlich konventionellen Roman dafür auch das Versponnene, gehen ihm die Realität übersteigenden, verstörenden Augenblicke ab, die noch den im vergangenen Jahr publizierten, brillanten Erzählungsband »Ihr wollt es dunkler« auszeichneten. King macht eben im Alter nur noch das, wozu er wirklich Lust hat. Es sei ihm gegönnt.
Das sagt Christoph Schröder. Er hat den neuen Roman von Stephen King vorgestellt. Kein Zurück heißt das Buch. Aus dem Amerikanischen übersetzt hat es Bernhard Kleinschmidt, Heine Verlag, 640 Seiten, 28 Euro. Schreibt sich ein Gedicht, eine Erzählung, ein Roman von selbst? Wie viele Änderungen, Überarbeitungen, ja teilweise ganz neue Fassungen braucht es, bis eine Autorin, ein Autor ein Manuskript zu einem Verlag gibt? Um Fragen wie diese geht's in einem kleinen Buch, das der Elif Verlag jetzt veröffentlicht hat. Es heißt »Die Backstage eines Buches – Wege und Irrwege literarischen Arbeitens«. Und in diesem Buch berichten deutschsprachige Autorinnen und Autoren, wie die Arbeit an einem bestimmten Buch verlaufen ist. Mit dabei ist Anne Rabe, die für ihren autobiografisch inspirierten Roman »Die Möglichkeit von Glück« vor 2 Jahren für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich zu ihr gesagt, ihr Text über ihren Roman »Die Möglichkeit von Glück« beginnt mit den folgenden 2 Sätzen. »Es kostet mich jedes Mal Überwindung, überhaupt loszuschreiben. Auch jetzt. Auch für diesen Text. Was hilft Ihnen dabei, diesen Widerstand, der ja ein innerer Widerstand ist, zu überwinden?«
Ja, also einerseits natürlich Deadlines, so dass man dann irgendwann doch abgeben muss. Also ich mache das dann manchmal tatsächlich, fällt es mir oft schwer oder so loszulegen und sich da reinzutrauen, das zu überwinden, dass man, ob man jetzt den richtigen Ansatz hat und all diese Dinge, diese Ängste, die man so vorher hat. Oder auch vielleicht die furchtvolle Anstrengung, die das kostet, so einen Text zu schreiben. Und ich mache dann immer sowas, dass ich mir vorstelle, dass der Text schon fertig ist. Wie sich das dann anfühlt sozusagen. Also und dann sage ich mir so, ja, wenn du da jetzt hin willst, wenn du das möchtest, dass der Text fertig sein soll, dann musst du jetzt halt auch schreiben.
Ja, an einer Stelle gibt es die Formulierung, sie ziehen Wände ins Nichts, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie zieht man denn eine Wand ins Nichts?
Naja, das ist natürlich so, dass so ein Text immer, das ist ja eine ganz seltsame Sache. Den gibt es ja irgendwie einerseits so im eigenen Kopf, ja, man hat eine Vorstellung, wie der aussehen sollte, aber andererseits gibt es den ja gar nicht. Man muss das ganze Material ja erschaffen. So. Und das wirkt nachher immer so selbstverständlich, dass so ein Text da ist, aber ja, man macht es letztlich eben wie auf in einem raumlosen und undefinierten Raum, den man erstmal selber erschaffen muss. So.
In Ihrem Text, da lesen wir auch, dass Drehbücher zu schreiben nicht das gleiche ist, wie einen Text zu schreiben, der einem, so sagen Sie es, ganz allein gehört und einem vollkommen entspricht. Warum ist die Möglichkeit von Glück zu einem Text geworden, der Ihnen vollkommen entspricht? Woran machen Sie das fest?
Also der Unterschied zum Drehbuch ist natürlich erstmal, das Drehbuch ist ein praktischer Text, ne? Eine Handlungsanweisung für den Dreh letztlich, während natürlich so ein Roman ein ganz eigenes Kunstwerk ist für sich. Also das braucht ja niemand mehr. Klar, den Verlag, der das veröffentlicht und die Druckerei und Setzer und so weiter. Ich will das alles nicht vernachlässigen, aber trotzdem ist so, die ganze Gestaltung hängt von dem Autor oder von der Autorin ab. Dementsprechend ist es auch so, würde ich sagen, die Faszination daran. Also das ist einerseits eine große Verantwortung und natürlich eine große Last, die man so mit dieser selbstgestellten Aufgabe sich so vornimmt, dass man das hinkriegt, da eben so ein Gebilde hinzustellen. Aber andererseits ist es natürlich auch verführerisch, weil man das eben alles selber bestimmen kann. Dass niemand einem reinspricht, niemand einem sagt, naja, aber hier brauchen wir 5 Figuren weniger, weil das können wir uns gerade nicht leisten, so und so weiter. Ne? Also man kann alles, es ist ja auch unglaublich günstig, ne? Man kann ja letztlich alles aufschreiben. Ich könnte auch an den Südpol fahren oder irgendwas, ja, oder durch die Zeiten reisen. Das wäre im Film sehr teuer, im Buch kostet das nichts extra. So, da kann ich also alles machen. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, ist das ein Kunstwerk, so wie es mir ganz entspricht. So wollte ich es haben und so ist es auch geworden.
Mir hat an diesem Buchprojekt unter anderem gut gefallen, dass es so, ohne dass irgendwer das gewollt hätte, ja, Texte gibt, die aufeinander ein wenig antworten. Also zum Beispiel schreibt Marcel Bayer in seinem Text: Was sollte ich um alles in der Welt recherchieren, bevor ich mit dem Schreiben beginne? Auch Sie denken über das Recherchieren nach, aber Ihr Verhältnis zur Recherche ist ein ganz anderes. Was gewinnen Sie, wenn Sie vor dem Schreiben recherchieren? Was gewinnen Sie durch diesen vorgelagerten Schritt?
Also ein Stück weit eine Sicherheit, so wie so ein Geländer, ne? Also für die eigenen Gedanken, Gefühle. Ich kann schon verstehen, was Marcel da meint, dass man sozusagen, dass ja letztlich darauf ankommt, was man selber so draus macht und dann natürlich auch, warum soll man dann recherchieren? Das ist so an sich sozusagen das innere Ding, was man dann so nach außen kehrt. Und das stimmt auch, aber bei mir gibt das eher so ein Geländerngefühl wie eine Form auch, eine Bestätigung für das, was ich vielleicht erstmal nur fühle und noch gar nicht so ausdrücken kann, wo ich da denke, ah, da muss irgendwas sein oder da ist irgendeine Frage für mich, der ich dann versuche, auf den Grund zu gehen. Und dementsprechend hilft mir die Recherche schon, die eigene Unsicherheit, auch vielleicht das, was wir am Anfang gesagt haben, diese Hürde loszulegen und sich das Vertrauen zu geben, was zu machen, zu überwinden. So, ja.
Und weshalb ist die Recherche für Sie ein Schloss? Sie finden da dieses Bild im Text.
Naja, das ist ja ein Stück weit, so eine Recherche ist ja einerseits geht man so los und versucht so alles Mögliche zu finden. Aber es ist ja eigentlich auch in gewisser Weise eine unübersichtliche, ein sehr unbekanntes Terrain auch so. Man weiß nicht so richtig, wie sieht denn hier der Grundriss aus, wo gehe ich so lang? Es öffnen sich neue Türen, gibt es vielleicht noch irgendwo Geheimkammern, ja, gibt es noch irgendwas Verborgenes? Habe ich am Ende alles gesehen? Bleibt manches vielleicht auch so im Dunkeln? Ist manches vielleicht auch verloren gegangen? Also man kriegt nicht so eine richtige... Man könnte es sozusagen für immer weitermachen, man könnte für immer weiter recherchieren und man weiß nicht so richtig, wann ist eigentlich der Punkt des Endes oder habe ich jetzt wirklich alles gesehen. So, ne? Man muss irgendwie darauf vertrauen, dass man die entscheidenden Gemächer dieses Schlosses durchschritten ist. Ja.
Und welche Herausforderungen haben sich beim Schreiben dieses Buches dadurch ergeben, dass Sie über eine Zeit schreiben, die Sie selbst nicht erlebt haben?
Naja, ich weiß gar nicht, ob ich über eine Zeit schreibe, die ich selbst nicht erlebt habe, sondern ich schreibe ja eher über den Umgang damit, mit dieser Zeit. So, und das ist natürlich etwas, wo diese Erzählkonstruktion, dass eine Figur sich eben so auf die Reise macht, auf die Suche nach der Geschichte ihrer Familie, ihrer Vergangenheit oder auch der Vergangenheit des Landes, das ist natürlich eine ganz hilfreiche Konstruktion, die gleichzeitig immer das Mangelhafte dieser Suche natürlich zulassen kann. Ne? Also wo immer klar ist, okay, das ist jetzt jemand, der guckt von außen da drauf. So, das ist nicht jemand, der das miterlebt hat. Diese Erzählposition gäbe es ja auch, dass man direkt aus der Perspektive erzählt. Und das ist, glaube ich, damit habe ich die Schwierigkeit des Schreibens oder des Beschäftigens mit Geschichte schon in dieser Erzählkonstruktion offengelegt. So, das ist letztlich auch die Schwierigkeit. Wie geht man mit Geschichte um? Wie geht man damit um, wie sie einen geprägt hat oder auch, was man sich vielleicht vorstellt, was man nicht weiß, was man imaginiert, was man weglässt und so weiter.
Und hat es bei diesen Überlegungen, wie schreibe ich dieses Buch, in dem es um die DDR ja ganz wesentlich geht, hat es da auch so eine sprachliche Dimension gegeben? Also ich denke jetzt speziell an Charlotte Gneuss und diese Debatte, die sich entsponnen hat, Plastik, Plaste, wie sagt man's? Wie war das bei Ihnen?
Da zumindest gab es jetzt keine Äußerungen von KollegInnen, die das bemängelt hätten. Ich habe mir da, glaube ich, gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil diese Sachen, über die ich geschrieben habe, wo es dann, da gibt es ja auch Dialektteile oder so, das sind so Sachen, wo ich sagen würde, da kenne ich mich auch aus. So. Und dass einem, also so wie in dem Fall von Charlotte Gneuss natürlich dann auch mal vielleicht auch ein Fehler, obwohl der sehr fragwürdig ist, es hat ja jemand dann irgendwann ganz schön auf Instagram irgendwann gepostet, dass es auch schon bei Christa Wolf die Verwendung des Wortes Plastik gab. Also insofern ist das dann auch mal so ein bisschen fragwürdig, ist das wirklich ein Fehler? Ja, ich glaube, das ist auch für das Werk nicht so entscheidend, für Gittersee. So.
Welches Verhältnis haben Sie ganz grundsätzlich zu Texten, die Sie selbst misslungen finden? Sie heben ja alles auf, das erfahren wir aus dem Text.
Naja, das gehört halt dazu. Also das Scheitern, ich finde immer, man muss immer so schreiben, dass man auch scheitern könnte. Ne? Also sonst hat das gar keinen Sinn. Da muss man schon ein bisschen ins Risiko gehen oder sich selber auch so herausfordern. Und klar, manchmal scheitert man, weil man wirklich selbst nicht gut genug geschrieben hat, also wirklich so, dass dem nicht entsprochen hat oder dass sich nicht aufgegangen ist, was man sich so vorgestellt hat. Aber manchmal scheitert man natürlich auch am Markt oder so. Ne? Das beschreibe ich ja in dem Text, dass es schon einen Vorgängerroman gab zu Die Möglichkeit von Glück, der dann eben nicht veröffentlicht wurde. Auch das kann passieren. Das ist mir auch mit Theaterstücken passiert. Ja, also das sind dann auch manchmal so Mechanismen. Zum Beispiel ein Stück, das war für mehrere Preise nominiert, aber hat nie einen Preis gewonnen und wurde dann auch nie gespielt. So, es kann jetzt auch nicht so ein richtig schlechtes Stück sein, aber so ist das manchmal. Auch daran kann man scheitern. So.
Und dann geht es in diesem Text ganz am Schluss auch noch um eine Ihnen unbekannte Frau. Was hat Ihnen diese Frau gegeben?
Die Heike Melba-Fendel, die hat mir einen Schreibplatz gegeben. Ne? Das war ja, den Roman habe ich geschrieben, als so Corona-Zeit war und meine Kinder immer zu Hause waren. Und da ich da kein Arbeitszimmer hatte, war das sehr schwer, so da zu arbeiten. Und das habe ich dann irgendwann nachts auf Twitter mal geschrieben, dass ich irgendwie auf der Suche bin nach einer Bibliothek oder einem kleinen Raum. Und da hat sie sich gemeldet und hat einfach gesagt, ja, du kannst bei uns in der Agentur, kannst du einfach hier in unseren Räumlichkeiten Platz nehmen und da ein Zimmer haben. Und genau so ist es dann auch gekommen. Ja.
Das war Anne Rabe. Die Backstage eines Buches Wege und Irrwege literarischen Arbeitens ist erschienen im Elif Verlag, herausgegeben von Wolfgang Schiffer und Dinscher Gücü-Yeter, mit Texten unter anderem von Marcel Bayer, Daniela Dröscher, Berit Glanz, Jael Inokai, Monika Rink, Sascha Stanisic und Anne Weber. Morgen hören Sie im Büchermarkt ein Gespräch mit einer ukrainischen Illustratorin. Anna Zaviera heißt diese Illustratorin. Sie hat für die Europäische Union ein Kinderbuch mit dem Titel The Girl Who Kept Her Eyes Open bebildert. Und im Gespräch hat meine Kollegin Ute Wegmann Anna Zaviera unter anderem gefragt, warum ausgerechnet die Farbe Pink für sie so eine große Bedeutung hat. Und das hat die Künstlerin ihr geantwortet.
In general, I really like bright colors.
Ich mag grundsätzlich leuchtende Farben. Die einzige Zeit, wo ich sie nicht benutzte, war 2022. Mir fällt es schwer, für Kinder den Krieg zu zeichnen. Ich hatte Angst vor diesem Projekt. Pink wird so eine Farbe der Hoffnung und Freude. Ich finde, man muss Kindern nicht alles Schreckliche zeigen. Man kann metaphorisch darüber sprechen. Das habe ich versucht und die Illustrationen auch freudvoll gehalten. Das Buch erzählt ja davon, wie man mit Flüchtlingskindern umgeht. Es sollte Spaß machen, aber man lernt auch etwas Wichtiges. Ich denke, so sollte man mit diesen Themen umgehen.
Das war der Büchermarkt. In Forschung aktuell geht's gleich nach den Nachrichten um mögliche Ursachen des Flugzeugabsturzes in Indien. Im Studio war Nora Karches.